Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke, und guten Morgen, lieber Gast, aber das sagen wir gleich erst.
Ja, frohe Ostern! Heute ist Ostersonntag.
Ach ja, das
Morgen,
ja auch.
Liebe Scheine, oh, Schwester. Frohe Ostern. Guten Morgen, Liebe. Guten Achtung, Morgen. Trommelwirbel. Annika. Die Annika ist da. Unser Gast, unsere Gästin. Gästin. Ich finde ja Gästin immer noch alber. Die Annika Zipfel ist heute bei uns. Auf die freuen wir uns schon seit ungefähr 99 Folgen, weil wir von Anfang an schon gesagt haben, die Annika hätten wir gern bei unserer 100. Folge. Warum, erklären
von
wir
Anfang
gleich.
Von Anfang an haben wir das gesagt. Von
ja.
Anfang an.
Und die Annika hat von Anfang an gesagt, ich weiß gar nicht, warum wir mich haben wollten. Ich so, ich weiß schon, warum wir dich haben wollen. Die Annika kenne ich schon relativ lange. Annika ist Erzieherin, studiert aktuell Heilpädagogin, hat einen ganzen Berg voller Fort- und Weiterbildungen und weiß ich nicht, was alles. Das meiste, das plaudere ich jetzt mal privat aus, weiß ich, dass auch selbst bezahlt wurde. Und Annika, wir wollen dich, weil du für mich eine der engagiertesten und feinfühligsten und warmherzigsten, ich weiß, jetzt kriegst du rote Backen, Pädagoginnen bist, die ich kenne. Ich weiß, dass du dich unfassbar einsetzt für Kinder, für Erwachsene inzwischen. Und ich weiß, dass du schon ganz viele schreckliche Dinge erlebt hast. Und du hast was, es ist ein Talent. Du kannst Dinge benennen, die nicht gut laufen, mit einer Wertschätzung, wo ich mir manchmal denke, das grenzt schon wirklich an ein Wunder. Und heute haben wir ja Ostersonntag. Das Osterwunder, das heißt, heute geht's eigentlich, also ich bin bekennende Christin, heute geht's neu los. Und wir machen heute einen neuen Podcast. Wir hatten diesen Podcast schon mal aufgenommen am Karfreitag und dann ist er verschwunden. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das soll vielleicht so sein, weil vielleicht war er ein bisschen düster.
Karfreitag eben.
Karfreitag, genau, das haben wir auch so angefangen. Ich habe so schöne Einleitungen hatte ich an Karfreitag. Na, jetzt nehmen wir die Auferstehung. Und ich möchte einfach mal sagen, wie ich heute hier sitze, weil das könnt ihr euch jetzt mal vorstellen. Also ich sitze vor dem Rechner, sitze vor dem Mikrofon. Links von mir liegt Nagelöl, das man sich so auf die Nagelhäute schmiert, habe ich gerade gemacht. Und ein kleiner Katalog mit Ostheimer-Tierchen. Und ich schwöre euch, das bringt mich um, dieses Ostheimer-Tierchen-Zeug. Rechts liegt ein bunter Babygreifling mit so Kugeln, kann man auch als Armband tragen. Ein springender Hase und ein Hirsch für mein Baby. Wisst ihr, mein Baby kriegt ja zum ersten Geburtstag so Filzzeug und Ostheimer-Tierchen und überhaupt. Und es erfreut jetzt mein Herz. Und nicht nur das, sondern auch ihr. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit wir uns rauswagen. Weil das heute ein Podcast werden wird, da geht es schon auch um Mut. Aber wenn wir heute, Ostersonntag, keinen Mut haben, um Dinge in die Welt zu bringen, damit wir sie ein bisschen verbessern, wann denn dann?
Ja, und jetzt die Überleitung an Annika. Herzlich willkommen.
Ich bin gerade abgedriftet in die Zuhörerrolle und war gerade so, ach, über was sprechen die beiden denn heute? Und jetzt darf ich sagen, hallo. Und ihr hört mich alle.
Ja.
Das ist echt spannend. Ich glaube, bei unserer ersten Aufnahme habe ich an der Stelle gesagt, jetzt bin ich rot. Und ja, Anke, du hast recht, ich bin jetzt auch wieder rot.
Genau. Das macht gar nichts, das weiß ich. Weil du bist jemand, du würdest von dir selber einfach nie behaupten, dass du, wie gut du bist. Aber ich kenne dich jetzt schon viele, viele Jahre. Und ich habe mit dir schon viel geredet und auch dich schon in der Praxis erlebt. Und du warst im Waldkindergarten und so. Vielleicht magst du von dir selber ein bisschen was erzählen. Und wir haben sogar gestern noch ein kurzes Gespräch gehabt. Da ging es dann darum, wann sich welche Menschen eventuell auch angegriffen fühlen könnten. Und ich glaube, da kennst du Claudias und meine Meinung. Wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann ist das sein Gefühl. Und das Schöne bei Gefühlen ist, die hat man immer so allein. Mit denen darf man ganz allein umgehen. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Leben Mist mache und die Claudia sagt, also Anke, das war jetzt echt einfach nicht in Ordnung. Und ich bin dann sauer auf die Claudia. Rate mal, wer das Thema hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass es über das Thema, wir werden heute über, ich nenne es Gewalt in Einrichtungen sprechen. Wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen und wir reden aber gar nicht nur drum, was da so passiert, sondern wir schauen heute hin, was können wir denn tun, damit es einfach besser wird? Weil es muss besser werden. Es geht da draußen viel zu vielen Menschen schlecht. Die Claudia hat ein Beispiel, ich weiß nicht, Claudia, ob du es vielleicht erzählen magst, mit Josip.
Das hat ja, uns, definitiv.
Mhm. Ja, das ist einfach, wenn man, und du hast es ja jetzt aus Angehörigensicht, wirst du es ja erzählen. Mhm. Und es ist so berührend und wir haben alle drei, kriegen wir in der Praxis mit, was schief läuft. Und ja, wir kriegen auch mit, was gut läuft. Und wir wollen, dass mehr gut läuft. Das ist unser Anliegen. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Heute die 100. Folge. Haben wir das überhaupt schon gesagt, dass heute die 100. Folge ist, ja, ne?
Es ist Ostern, es ist die 100. Folge. Annika ist da. Ich meine, geiler wird es heute nicht mehr, oder?
Und ich habe einen Hirsch von Ostheimer.
Oh Gott.
Ja.
Als du gerade erzählt hast, was bei dir alles auf dem Schreibtisch liegt, ne? Ich weiß nicht, ja. Annika, wie es dir geht. Also die Anke war ja bei drei Teilen fertig. Da habe ich so über meinen Schreibtisch geguckt und gesagt, nein, ich fange nicht an, sonst ist der Podcast zu Ende.
Ich bin da eher bei Claudia. Wenn ich jetzt erzählen würde, dann würden wir die Sachen, die uns bewegen, nicht so viel sprechen.
Ja. Ja. Ach, das ist, aber jetzt Annika.
Ja, ich bin.
Geben wir dir mal das Wort.
Ich bin Annika Zipfel. Ich arbeite in Bayern und ich habe mittlerweile ganz, ganz viele Rollen, in die ich schlüpfe. Ich bin mittlerweile Erzieherin und arbeite mit Erwachsenen. Ich habe 23 Jahre mit Kindern gearbeitet, über 10 Jahre davon in einem multiprofessionellen Team mit Kindern mit Behinderung. Ich bin ausgebildet in den Themen Deeskalationsmanagement. Ich lege sehr viel Wert in meiner Arbeit auf eine hohe Umsetzungsqualität. Ich finde Fachwissen sehr wichtig und noch bedeutender finde ich, sich genau anzuschauen, was das dann für die Praxis bedeutet, wie ich dieses Wissen ja in der Praxis lebendig halten kann. Ich lege ganz viel Wert auf eine hohe Interaktionsqualität. Ich finde beziehungsorientiertes Wirken sehr wichtig. Ich finde Grenzen wichtig. Ich finde es sehr wichtig, dass man seine eigenen Grenzen kennt. Und ja, ich finde die Diskussionen manchmal sehr spannend, in der dann Grenzen manchmal so verstanden werden, dass sie angreifend sind. Solche Themen finde ich total spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Was sind Grenzen? Was bedeuten Grenzen? Auch im Kontext mit gewaltbewusster Pädagogik. Ja. Ich liebe meinen Beruf, habe ganz viel Erfahrung in den unterschiedlichen.
Du bist Fortbildnerin, vergiss mal nicht, Annika, vergiss mal. Ja, ich unterbreche. Fortbildnerin bist du auch noch. Du arbeitest bei verschiedenen Anbietern. Man kann dich auch buchen.
Ja, ich arbeite auch in der Elternberatung tatsächlich. Also meine Perspektiven sind sowohl aus der Basis, wenn ich in der Gruppe arbeite oder gearbeitet habe und auch, mit Eltern, was ist noch? Berufsbegleitende Weiterbildung zur Heilpädagogin. Genau, ich liebe Inklusion. Ganz, ganz großes Herzensthema von mir. Und ich spreche heute gar nicht so als Expertin, so sehe ich mich selber nicht. Ich bin mehr jemand, der die vielen Systeme auch von innen kennt. Und ich bin jemand, der Fehler gemacht hat. Ich bin jemand, der das große Glück hatte, ganz oft Menschen zu begegnen, die den Mut hatten, meine Fehler anzusprechen und mir rückzumelden. Dadurch konnte ich wachsen, mich entwickeln. Und ich bin jemand, der Sachen, Fehler, Missstände benennt. Und genau deshalb bin ich heute hier bei euch Gast. Ja, genau.
Genau, und du hast die Sachen, du hast die Fehler und weiß ich nicht, es kommt noch. du hast die Fehler und die Missstände benennst du sehr häufig. Und was mich jedes Mal schockiert, immer wieder, ich habe das jetzt ein paar Mal mitgekriegt, dass wir sind momentan noch in einem System, in dem diejenigen, die die Fehler benennen, die die Fehler auch anzeigen, das sind diejenigen, die dann gehen oder auch gekündigt werden. Und da komme ich gleich auf ein Thema zu sprechen. Annika, vielleicht magst du dazu was sagen. Du warst in einer Kinderkrippe. Da hast du mitgekriegt, dass eine Eingewöhnung, aber erzähl du selber. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich möchte jetzt mal für alle, die nicht aus dem Pädagogikbereich sind, an dieser Stelle sagen, wir hatten, haben wir nicht mehr, aber wir hatten jahrelang Personalmangel. Die ganze Welt hat sich drum gedreht, wie schrecklich es ist, wie unterbesetzt die Kitas sind wegen Personalmangel. Und dann wurden auch viel mangelhaftes Personal eingestellt. Die sind auch immer noch da, leider. Wir haben aber auch die Variante, die die Annika jetzt gleich erzählen wird. Und sowas darf man auch mal sagen.
Okay, also ich brauche jetzt für mich selber den Satz, dass ich auf gar keinen Fall pauschalisieren möchte. Und ich brauche auch für mich den Satz, damit ich das offen erzählen kann. Meistens läuft das nicht so, wie ich das jetzt erzähle. Und trotzdem finde ich es unbedingt notwendig, dass man sich diese Situation anhört und auf sich wirken lässt, die ich erlebt habe. Das ist noch gar nicht so
lange her. Okay, ich relativiere zurück und sage, das ist jetzt der Fall, der dir passiert ist. In deiner Welt passiert es meistens nicht so. In meiner Welt passiert es ständig. Es vergeht kaum ein Tag, wo mir nicht irgendjemand erzählt, dass er was angemerkt hat. Und dann wurde der oder diejenige, die das gemacht hat, gemobbt, gekündigt, zwangsversetzt. Das ist die Regel. Es wird momentan von oben total gedeckelt, wenn was schiefläuft. Nicht überall, aber überwiegend.
Ich erzähle jetzt auch ganz offen meine Geschichte. Die ist so passiert, also die habe ich so wahrgenommen und die ist so passiert in meiner Welt, wie ich sie wahrgenommen habe. Und was dann andere Menschen draus machen, was sie wahrnehmen oder wahrnehmen möchten, das ist dann das Thema der andere. Also, ich bleib mal bei mir. Ich habe schon mit sehr viel Berufserfahrung in einer Kinderkrippe angefangen zu arbeiten. Auch mit der Haltung, die habe ich auch sehr deutlich kommuniziert, dass mir zu dem Zeitpunkt war ich schon sehr intensiv fortgebildet in diesen Themen. Mit einem Blick auf Eingewöhnung und wie bedeutend Eingewöhnung ist. Und dort war ein 2-jähriges Kind und dieses Kind hatte Familienteile, die absolut kooperativ waren. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es war keinerlei Druck von den Eltern, dass das schnell gehen muss, was langjährige Erzieher als absolut toll empfinden, weil Zeit ist einfach der Schlüssel ganz oft für solche Prozesse. Und ja, es wurde beschleunigt, es wurde nach Schema eingewöhnt. Es war ganz viel Druck im Team spürbar, dass das jetzt nach diesem Schema, ja, Berliner Modell ist bestimmt allen ein Begriff, die in der Praxis arbeiten. Und ja, da wurde einfach das Tempo des Kindes und der Familie gar nicht berücksichtigt. Ich habe das angesprochen. Es kam sehr schnell zu sehr intensiven Gesprächen, bei denen es total schwierig war, einen fachlich gemeinsamen Nenner zu finden. Ich habe die Signale des Kindes beschrieben. Das Kind hat sehr laut geweint. Es war total schwierig, einen Zugang zu dem Kind zu finden. Die Lösung war total einfach und da, weil die Eltern bereit waren, die Eingewöhnung zu verlängern. Und die haben das auch kommuniziert und deutlich gemacht, dass sie für eine Trennung noch nicht bereit sind. Und es wurde verlangt, dass man sich an das Konzept hält und das durchzieht. Ich habe da noch relativ entspannt innerlich, also wenn ich an das Kind gedacht habe, war ich gar nicht entspannt. Bei der Teamarbeit war ich sehr gelassen, weil ich auch wahrgenommen habe, dass kommuniziert wurde, dass Kritik willkommen ist, dass meine fachlichen Impulse willkommen sind, dass meine vielen Fort- und Weiterbildungen, die bei meiner Bewerbung sehr gewertschätzt wurden, willkommen sind. Und ja, als ich es dann angesprochen wurde, war dann davon nicht mehr sehr viel spürbar. Die Lösung, die dann angestrebt wurde, war, dass eine externe Person aus dem Kita-Team in die Gruppe kommt und der, Achtung Anführungsstriche, Mutter hilft, den Raum schneller zu schneller verlassen zu können. In meiner Wahrnehmung wurde einfach das Verhalten der Mutter problematisiert, so in die Richtung, ja, die kann halt nicht loslassen. Ich habe meinen fachlichen Auftrag in der Situation eher so gesehen, was braucht denn das Kind und was braucht denn die Familie, um Vertrauen aufbauen zu können, ohne diese Schnellschussmethode, vor allem wenn sowieso die Lösung da ist, da habe ich dann als Widerstand diese Sätze, ja, dann wollen das ja alle Eltern. Man muss dazu sagen, die anderen Eingewöhnungen verliefen alle total entspannt. Es wäre locker von den Rahmenbedingungen her Zeit und Raum gewesen, dieser einen Familie eine andere Eingewöhnung anbieten zu können. Es gab diesen klassischen Elternstuhl, da wurden die Eltern draufgesetzt und ja, einfach die, ja, ich bevorzuge diese partizipative Eingewöhnung, in der man eigentlich jede Eingewöhnung ganz neu und individuell gestaltet und nicht dieses klassische Schema. Ich finde, einen roten Faden, der Sicherheit gibt, den man als Rahmen erklären kann, damit man so eine gewisse Sicherheit findet, gut. Und wenn das Kind oder irgendein Familienteil deutliche Signale sendet, dann muss man gucken, da muss man da hinschauen, finde ich. Und das ist dann tatsächlich so schnell, so eskaliert in der Teamarbeit, dass ich gekündigt wurde. Ich habe dann mich bereit erklärt, dass ich in einer anderen, es war eine sehr große Einrichtung mit sehr vielen Gruppen, arbeite und ich wurde dann sogar noch bezahlt freigestellt. Und in meiner Wahrnehmung war der Grund für diese Freistellung halt, dass es unerwünscht war, dass ich über diese Themen spreche. Ich bin damals sehr weit gegangen. Ich habe eine dreiseitige E-Mail geschrieben an alle Verantwortlichen, an Bürgermeister, Personal, Chef, Leitungen, eine sehr, sehr wohlwollende, sehr wertschätzende E-Mail und es ist einfach nichts zurückgekommen. Ich habe das Gefühl, dass da ganz viel Gleichgültigkeit herrscht und der wird oft entschuldigt mit der Situation des Personalmangels. In dem Fall gab es keinen Personalmangel. Die Ressourcen, diese Eingewöhnung besser zu gestalten, wären absolut da gewesen. Genau, und ich mag noch dazu sagen, das Team war feinfühlig im Kontakt mit den Kindern, absolut. Ich habe sehr gerne mit diesen Kollegen gearbeitet. Die Vorgaben von oben waren absolut einengend und überhaupt nicht offen für Kritik und fachliche Impulse. Genau, dazu stehe ich auch, das so öffentlich zu sagen. Ich finde es ganz wichtig, dass man es ausspricht. Alleine das nicht darauf einlassen, auf diesen Blickwinkel, was macht es denn mit einem Kind, wenn man es von der Mama wegnimmt und die Mama dazu zwingt, das Gruppenzimmer zu verlassen. Und ich habe halt fachlich argumentiert mit dem Wissen der Bindungstheorie und da habe ich dann tatsächlich als Widerstand den Satz bekommen, ein Kind, das weint, hat ja ein sicheres Verhalten, also ist quasi dem sicheren Bindungstyp zuzuordnen und deswegen ist alles in Ordnung. So wurde diese Situation dann, ja, ich persönlich, wir können gerne diskutieren, wie seht ihr das, wenn dann ein fachlich korrektes, also Fachwissen dazu benutzt wird, um so eine Grenzverletzung gegenüber Kindern und Eltern so durchzuziehen, benutzt wird? Wie denkt ihr darüber?
Annika, jetzt kenne ich dich ja auch schon seit einer ganzen Weile. Und was mich, das hat Annika aber eben auch schon eingangs gesagt, immer sehr beeindruckt ist, dass du sachlich bleibst und immer auf einer Ebene bleibst, die jemanden persönlich nicht angreift. Du gibst eigentlich überhaupt gar keinen Grund, dass jemand persönlich angegriffen sein könnte. Du sagst nie, ihr macht das falsch und ihr macht das, du lässt das nicht, du tuschelst nicht, du bist jemand, der geradeaus geht und sehr fachlich Dinge ansprichst. Was mich hier wirklich bestürzt ist, aber auch deutlich macht, wie tief der Stachel sitzt, ist, dass diese Fachlichkeit jemanden so angreift. Und damit hast du ja überhaupt gar keine Chance. Damit hast du ja gar keine Chance, weil dieses vielleicht auch ertappt werden Gefühl oder ähnliches, was beim Gegenüber ausgelöst wird, versucht ja dich wirklich zum Schweigen zu bringen. Und damit hast du überhaupt gar keine Möglichkeit. Und das ist das, was ich so, ja, wo ich mich einfach auch wiedererkannt habe, weil ich viele Situationen hatte, Anke hatte eingangs meinen Bruder angesprochen, auch mit ihm, wo es wirklich um fachliche Dinge ging, die dann aber abgebügelt wurden und man gemerkt hat, da steckt irgendwas hinter. Und es wird hier aber auf dem Rücken der Menschen, die bedürftig sind und die halt einfach komplett ausgeliefert sind, ausgetragen. Und da hättest du ja überhaupt gar keine Chance gehabt. Und dich dann zu kündigen und dich auch noch freizustellen, obwohl du ja wirklich eine sehr, sehr qualifiziert hohe, also eine sehr hochqualifizierte Fachkraft bist, dich nicht zum Dienst kommen zu lassen und damit ja auch nicht nur diese Gefahr, sondern zu wissen, wir sind unterbesetzt, obwohl wir jemanden haben, der einfach nur gut ist für die Kinder und für die Eltern und für die KollegInnen. Du hast dich ja mit deinen KollegInnen sehr gut verstanden. Dass diese Macht ausgeübt wird, jemanden mundtot zu machen oder zum Schweigen zu bringen. Und ich glaube, wir müssen uns gar nicht unterhalten darüber, wie wir partizipatorische Eingewöhnung sehen und wie wichtig das aus der Bindungstheorie ist, dass halt ein Kind nicht aus den Armen der Eltern gepflückt wird, sondern man zunächst so eine stabile Beziehung aufbaut, dass man, also auch wenn, es gibt ja immer Unterschiede beim Weinen, auch wenn ein Kind dann traurig darüber ist, dass die Eltern gehen, das ist ja in Ordnung, muss aber ja die Beziehung zur Fachkraft so tragfähig schon sein, dass die überhaupt eine Chance hat, das Kind beruhigen zu können. Und das ist ja genau das, was da noch nicht war. Du hattest ja noch gar keine Chance. Das heißt, das Kind hättest du genommen aus dem sicheren Hafen und fallen gelassen ins Nirvana, weil es ja noch gar nicht richtig angekommen war. Und das ist das, was du nicht wolltest. Und die Eltern waren auch bereit dazu. Und das durftest du nicht. Und das ist etwas für mich, was ich so nicht begreifen kann, dass jemand, der sich Feinfühligkeit auf die Fahne schreibt, so mit Menschen umgeht.
Das kann ich schon begreifen, weil ich unterstelle jetzt mal, das kam ja von der Leitungsebene. Ich denke mal, dass die Leitung sich mit Bindungstheorie auskennt, aber das ist wieder genau das Thema und das haben wir ja in der Praxis ganz, ganz oft. Wir haben Menschen, die viel wissen, aber sie sind nicht in der Lage, ihr Wissen in die Praxis umzusetzen, weil sie wissen zu wenig über sich. Das hast du gerade gesagt, Claudia. Du hast ja im Prinzip keine Chance. Also wenn du bei Personalmangel gekündigt wirst und freigestellt wirst, kannst du ja in diesem System nichts verändern. Du hast es genannt, mundtot gemacht, schön weggeschoben. Und das beobachte ich eben ganz, ganz oft. Du wirst aber nicht weggeschoben, weil du zu wenig weißt, sondern du wirst weggeschoben, weil du das, was du weißt, auch anwenden kannst. Und das ist eben was, dafür musst du innerlich aufgeräumt sein. Und wir haben das Problem in der Praxis, dass wir ganz viele Menschen haben, die viel wissen, die wissen, wie was gehen sollte, aber sie, im Alltag kriegen sie es nicht auf die Kette, würdest du sagen, Claudia. Ganz einfach, weil sie eigene Themen haben und die sind so groß, dass sie nur reagieren auf die Trigger, die sie in dem Moment erleben. Und das ist bei dieser Leitung passiert und das ist auch, vielleicht magst du, Claudia, noch erzählen, weil das passiert ja alles, wenn die Eltern nicht da sind. Es ist ja genau dieses Thema mit dieser großen Lüge, die wir einfach haben. Und die haben wir nicht nur in den Krippen, die haben wir in den Einrichtungen, mit in denen behinderte Menschen leben, die haben wir, ich kriege das auch ganz nah mit, in einem Altenheim, wo jemand ist, den ich gut kenne, wo auch ganz, ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Das haben wir in den Kitas, das haben wir in den Schulen, das haben wir überall. Und da geht es nicht um Wissen, da geht es um die Haltung, die ich Menschen gegenüber habe. Da geht es um Menschlichkeit, es ist nichts anderes. Und wenn ich es schaffe, ich wiederhole mich, ein weinendes Kind aus den Armen seiner Mutter zu reißen, zu pflücken, Claudia, du hattest es neulich, wo wurde es gepflückt?
Ja.
Dann stimmt mit mir was nicht. Dann habe ich so wenig mit, es stimmt nicht, vielleicht stimmt es ja für mich genau, aber ein mitfühlender Mensch kann das nicht.
Und jetzt hat ja Annika, du hast ja erzählt, dass, also zumindest war das mal in einem Gespräch mit uns, vielleicht magst du das gleich noch ausführen, dass das ja genau das war, warum du dich auch bei genau dieser Kita-Krippe beworben hast, weil ja dort Menschlichkeit an höchster Stelle stehen soll. Und also ich sage da jetzt nicht so viel zu, weil ich es gar nicht genau weiß, vielleicht magst du es gleich sagen, aber ich glaube, überall da, wo man sich vielleicht auch etwas zu viel vornimmt, auch als Leitung, und dann merkt, ich bin gar nicht so gut. Und dann ist jemand vor mir, der kann es richtig gut. Und das macht ja Angst, wenn ich nicht, wenn ich dann merke, oh mein Gott, ich würde gerne, aber ich kann nicht, weil vielleicht das Machtstreben noch zu sehr in einem ist. Und das ist ja auch bis zu einem bestimmten Maße alles in Ordnung. Diese Geschichte hätte ja komplett anders ausgehen können. Wenn dort jemand wäre, der merkt, oh, das teasert mich gerade richtig an. Also ich bekomme ein schlechtes Gewissen, dass man dann sagt, boah, Annika, das, was du hier gerade machst, das fordert mich richtig heraus. Aber dafür sind wir ja angetreten, weil du hast ja nichts Gemeines gemacht den Leuten gegen, also den Vorgesetzten gegenüber. Und dann zu sagen, so, let's go for it. Wie können wir es denn anders machen? Das wäre wahre Größe gewesen. Und da wäre richtig was Gutes bei entstanden. Aber du hattest dich doch dort beworben, weil es gerade eine Einrichtung war, die sich Menschlichkeit auf die Fahne geschrieben hat.
Das ist eine Einrichtung, die ganz, ganz viele verschiedene Professionen vereint. Und das war kurz vor meiner Weiterbildung zur Heilpädagogin. Und ich habe mir das gewünscht, dort aus dieser Fachrichtung einfach noch mein Wissen zu vertiefen. Und mich hat das angezogen. Und ich habe mich da initiativ beworben, weil die Einrichtung einen fabelhaften Ruf hat. Auch auf Empfehlung habe ich mich dort beworben und ich wollte dort eigentlich in einem anderen Arbeitsfeld arbeiten und dort war keins frei. Ich wollte im Wald arbeiten, aber dort war nichts frei und dann haben die mich für die Grippe quasi angeworben und ich habe dieses, Kindergrippe ist der Arbeitsbereich, in dem ich am allerwenigsten praktische Erfahrungen habe und ich habe aber sehr tiefes Fachwissen und habe allerhöchsten Respekt vor Menschen, die in der Kindergrippe arbeiten und das, ja, da habe ich so viel Respekt und Liebe und Demut vor diesen Menschen und dementsprechend habe ich da ein bisschen gezögert und ich wurde halt abgeholt mit dem, deine Haltung, das war das längste Bewerbungsgespräch meines Lebens, ich habe da sehr klar definiert und ausformuliert, warum ich so viele Stellen in meinem Lebenslauf habe und habe halt gesagt, dass hinter diesen Wechseln das Bedürfnis steckt, dass ich halt das, was in unseren Konzeptionen steht, die sind ja alle sehr ähnlich, wirklich auch leben möchte. Ja, und ich wurde da sehr willkommen geheißen. Und dann war das natürlich eine ganz große Enttäuschung, dass dann die Situation so, ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, so angeschaut wurde, weil die Situation wurde ja nicht mal angeschaut. Also ich wurde ja quasi entfernt und dann ging das weiter. Und es ist so schade und so traurig, weil da kann man nicht sagen, die sind alle schlecht, da arbeiten ganz tolle Menschen und es wäre so, in meiner Wahrnehmung, es wäre so einfach gewesen, diese Situation, an der Situation dann einfach zu wachsen. Auch ohne, dass man sich schlecht fühlt, dass man da halt mal eine Situation nicht gut begleitet hat, sondern für mich ist halt entscheidend, dass man, für mich ist Reflexion die Kernkompetenz und die ist für mich nur echt, wenn es weh tut, wenn man sich selber traut hinzuschauen, boah, da habe ich jetzt was gemacht, das war nicht in Ordnung. Und dieses schlechte Gewissen, was man dann fühlt, weil man weiß es ja. Und wenn man dieses Gefühl zulassen kann, das ist für mich dann Reflexion und da steckt dann Veränderung drin. Und ich will da gar nicht auf den Finger auf andere zeigen. Deswegen ist mir diese Wertschätzung jedem Menschen gegenüber so wichtig, weil ich auch jemand bin. Ich habe nicht nur Fehler gemacht, ich mache Fehler. Ich gehe morgen wieder in die Arbeit, ich werde Fehler machen. Und entscheidend ist
wir
aber
wir machen
nicht
alle, jeden der, Tag der Fehler. Jeden genau. einzelnen Tag. Das ist gar nicht, ja.
Ich glaube, die Kinder oder Menschen, ich arbeite jetzt mit Erwachsenen, ich glaube, dass die das schon spüren, ob ich jetzt da einen Fehler mache, weil, oh mein Gott, jetzt ist mir halt ein Fehler passiert, oder ob ich das Bedürfnis hinter dem Fehler habe, Macht auszuüben, ob mir der Mensch, für den ich verantwortlich bin, egal ist. Und entscheidend ist für mich, lerne ich aus meinen Fehlern? Bin ich bereit hinzuschauen, zuzugeben, dass ich was nicht gut gemacht habe? Das ist für mich entscheidend.
Genau, und da sind wir nämlich am Punkt. Es geht nicht drum. Es gibt keine Einrichtung, in der nicht wundervolle Menschen arbeiten, die liebevoll mit anderen Menschen, egal in welchem Alter, umgehen. Es geht genau um die, die nicht bereit sind hinzuschauen, die nicht bereit sind zu reflektieren. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, Frau Ballmann, Sie können doch jetzt nicht erwarten, dass alle reflektieren. Doch, kann ich in diesem Beruf, tue ich.
Das ist die Kernkompetenz.
Ja, und wer dazu nicht bereit ist, der ist einfach falsch in diesem Bereich. Der soll was anderes machen. Der macht ja sich selber auch mit unglücklich. nicht nur die Menschen, mit denen er arbeitet. Und es geht auch nicht darum, dass wir, wie gesagt, wir machen jeden Tag Fehler. Wir drei, also ich höre auf, die zu zählen. So weit kann ich gar nicht zählen. Es geht einfach um das Thema, auch nicht darum, dass wir schauen, von wegen, wo sind die ganzen Guten. Das ist selbstverständlich. Also es kann doch nicht sein, dass wir uns hinsetzen von wegen und ja, also die Friseure, die die Haare so schneiden, wie die Kundschaft es will, toll, dass es die auch gibt. Nein, mein Auto war vor kurzem in der Werkstatt. Das war ein bisschen schwierig alles. Ich habe mir nur gedacht von wegen, es war wahnsinnig unprofessionell. Ich hoffe einfach, es ging um Bremsbeläge. Ich hoffe einfach.
Die sind ja nicht wichtig.
Ich kann es nicht überprüfen. Ich hab noch nie in meinem Leben einen Bremsbelag gesehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wo der ist. Ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, ich bringe da mein Auto hin, ich zahle da Geld dafür und ich hoffe einfach, dass die, die Bremsbeläge ausgetauscht haben, dass die das richtig gemacht haben. Ich muss ihnen vertrauen. Und die haben das Wissen. Die haben die, keine Ahnung, ob man da Geduld braucht oder Haltung, was weiß ich. Nur es ist einfach in der Arbeit mit Menschen, so ein Automonteur arbeitet auch mit Menschen, sogar mit meinem Leben, so wahnsinnig wichtig, dass ich mich als Angehöriger drauf verlassen kann, dass es dem Menschen, den ich anderen Menschen anvertraue, gut geht. Und du hast ja nicht nur das in der Krippe erlebt. Ich weiß ja auch, dass du schwere körperliche und andauernd psychische Gewalt erlebst. Erlebt hast und erlebst. Das ist das, was die Claudia auch erlebt. Das ist das, was ich auch erlebe. Es bringt uns nichts, wenn wir das immer nur weich gespült, ja, hier ein bisschen Übergriff und da ist es ein Verhalten, das ist, ja, also Gewalt würde ich es jetzt nicht nennen, doch es ist Gewalt. Und wir kriegen das nur aus der Welt, wenn wir uns das anschauen. Dieses Hinschauen und Benennen ist der erste Schritt.
Mein Anteil an gewaltvollen Situationen ist tatsächlich sehr oft relativieren, weil ich in meiner Haltung gegenüber Menschen das eines meiner obersten, ja, Leuchtturmlichter ist. Und ich kann mich absolut verbinden mit dieser Einstellung, dass wenn wir Fehler in den Systemen lauter entschuldigen, als wir uns dazu selber bereit erklären, hinzuschauen, wo Schmerz passiert, da wird sich halt nichts verändern. Eine Sache, die ich noch erlebt habe, ist beim Ansprechen, dass ich dann krasse seelische Gewalt erlebe. Einmal in meinen über 20 Jahren habe ich ganz krasses Mobbing erlebt. Ich habe dieses Mobbing. Ich finde, dass Mobbing da geschieht, wo man auch als Opfer in der Rolle bleibt. Deswegen habe ich da einfach reagiert und Betriebsrat eingeschaltet und Gefährdungsanzeigen geschrieben, 3 an der Zahl, und immer wieder das Gespräch gesucht und auch klar eingefordert, hey, hier an der Stelle müssen wir reden. Da wurde ich auch versetzt. Genau, da wurde ich entfernt. Also der das Thema angesprochen hat, wurde auch hier entfernt. Also das ist tatsächlich eine wiederkehrende Erfahrung, dass ich das Feld räumen muss. Für mich bedeutet das ganz viel Schmerz tatsächlich, weil ich meine Arbeit sehr liebe und ich das nicht verstehen kann, wie man Entwicklung so verhindern kann. Und ich bin jemand, der bereit ist, an seiner Toleranz zu arbeiten, wenn andere Menschen Sachen anders machen, bis zu dem Punkt, wo Menschen mit Absicht Schmerz zugeführt wird. Also ich sage jetzt mal einen ganz krassen Satz, wenn ich meine Deeskalationsskills, die ich über Jahre hinweg trainiert habe, das ist nichts mit einer Fortbildung, was man einmal, das ist nämlich so eine Erscheinung, die ich über die letzten Jahre hinweg wahrnehme. Viele Menschen glauben, wenn man einmal eine Fortbildung zu einem Thema besucht hat oder ein Buch gelesen hat oder Instagram-Kanal, also viele haben so die Idee davon, wenn man Wissen konsumiert, dass man es dann auch umsetzen kann. Gerade diese sensiblen Themen wie Deeskalation von herausfordernden Momenten, das ist etwas, was man richtig dolle trainieren muss. Also ich habe lange gebraucht, bis ich das gut konnte. Und da hat nämlich was damit zu tun, dass man sein eigenes Nervensystem auch regulieren kann, gerade in hochkomplexen
Situationen. Das ist es, da hängt es, ganz genau.
Und für mich war es Schwerstarbeit.
Als allererstes... Ja.
Für mich war es Schwesterarbeit.
Die Annika ist besser als ich. Gut. Claudia, merkst du das?
Ich kann das wirklich.
Ich weiß schon genau, an welcher Stelle ich was
Du hast eingangs gesagt, dass ich das nicht so gern mag, wenn man sagt, dass ich etwas gut kann. Ich kann das richtig gut. Das ist eines der Sachen, wo ich so im Reinen mit mir bin. Ich kann das richtig gut. Ich kann es schlecht aushalten, wenn ich dann das wahrnehme, dass Menschen Sachen auslösen, wo ich mir so denke, da wäre jetzt das und das gut gewesen, dann wäre die Kuh gar nicht erst durchs Eis gekracht. Das kann ich dann gar nicht gut aushalten. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Dieses Versetzen habe ich erlebt und psychische Gewalt von Mitarbeitern unter Mitarbeitern. Also Menschen, die Menschen anbrüllen, die für Menschen verantwortlich sind und beleidigen. Und das ist halt was, wo ich bin da emotional aufgeräumt. Kognitiv denke ich mir, wie können wir das denn dann in diesen Voraussetzungen schaffen, da dann den gemeinsamen Nenner für unsere Leitbilder zu finden, wenn die persönlichen Glaubenssätze...
Wenn du von Menschen redest, meinst du jetzt gerade, Kollegen, ich rede jetzt einfach nachher weiter, weil die Annika und ich sind die Meisterinnen im Unterbrechen, weißt du? Das meinen wir auch nicht böse. Wir reden einfach immer weiter und der am lautesten und am längsten redet, gewinnt. So geht das Spiel. Claudia, nur falls du heute gar nicht zu Wort kommen solltest, du bist hier mit den... Also da sind wir beide Expertinnen. So, jetzt wollte ich was Schlaues sagen. Genau, ich wollte sagen, Kollegen, dass du, wenn du jetzt gerade von Menschen redest...
Aber ich bin an der Macht.
Du bist...
Ja, genau. Ich bin hier die Stille im Hintergrund, die aber an der Macht
sitzt. Du schneidest das dann so, wie du es haben willst. Recht hast du.
Aber gut, wenn ich nicht zu Wort komme, habe ich auch keine Macht, weil ich ja nichts gesagt habe.
Eins sag ich noch, dann bin ich rund, dann spiele ich wieder mit meinem Ostheimer-Hirschchen. Nee, es ist ein Rehbock, ist kein Hirsch. Also an dieser Stelle wollte ich sagen, wenn die Annika jetzt von Menschen redet, geht es jetzt gerade um Kollegen und Kolleginnen, die sich im Prinzip dann gewaltvoll behandeln mit Anbrüllen und Beleidigungen und so weiter. Wir reden hier von im professionellen Feld, und zwar in einem professionellen Feld, wo in den Konzepten und Konzeptionen, die haben Gewaltschutzkonzepte, da steht außen drauf, wie heilig die Einrichtung ist, innen drin ist gar nichts mehr heilig. Und nochmal, ich find's am aller schwierigsten, die Menschen, mit denen gearbeitet wird, die müssen's aushalten, das sind nämlich prinzipiell die nicht gehen können. Wenn sie wollen. Alle anderen könnten ja gehen. Und ich finde es einen unfassbaren Betrug an den Menschen, die bei Kindern, egal jetzt wer, die Menschen anderen Menschen anvertrauen. Und Claudia, ich wünsche mir sehr, ich weiß, die Geschichte ist sehr persönlich und die geht unglaublich ans Herz. Ich weine jedes Mal, wenn du die erzählst, weil sie so schlimm ist einfach. Man hört schon an meiner Stimme, geht schon wieder los, weil ich weiß ja, was kommt. Bitte erzähl das vom Josip, als du mal überraschend zurückgekommen bist.
Ich fange ein bisschen anders an, weil ich mache mir immer, wenn ich was sagen will, so Stichpunkte in der Hoffnung, ich komme irgendwann dran.
Jetzt bist du dran. Jetzt
ja,
bist
ja,
du
ja, alles gut. Ich komme mal eben so. Ich finde also einfach, weil ich euch ja auch so gut kenne und weil Annika, ich ja auch dich wirklich gut kenne mittlerweile und weiß, wie deine Haltung ist und wir schon über sehr, sehr viele Dinge gesprochen haben und da auch kontrovers drüber diskutiert haben und hin und her. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir in einem Machtgefüge stecken und in gewissen Positionen sich Menschen einfach überlegen oder vielleicht auch nicht überlegen, sondern irgendwie so getrieben sind, wo will ich denn zugehören? Will ich zu dem zugehören, die halt ein bisschen mehr zu sagen haben, oder will ich wirklich dazu stehen, dass es Menschen gut geht, für die ich arbeite? Ich finde immer, dass wir für die Menschen arbeiten, also für die Kinder in den Kitas und Krippen und für die Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit Behinderungen in Einrichtungen, weil sie halt abhängig sind von uns. Und ich habe diese Strukturen, Annika, die du erzählst, so häufig miterlebt. Ich habe immer gedacht, das ist bestimmt nur ein Einzelfall. Das kann ja gar nicht so sein. Und wenn man das sagt und erzählt und dann auch mutig ist, weil ich bin ja schon mit 12 Jahren in diese Geschichte reingerutscht, weil ich da schon verantwortlich wurde für meinen Bruder. Und ich bin anfangs mit wirklich sehr kindlicher Naivität dahingegangen und habe gesagt, dass man ja so mit Menschen nicht umgehen darf, was ich halt damals schon gesehen habe. Und ich habe daran geglaubt, dass es nur Einzelfälle sind. Und wenn ich das aber denen, die was zu sagen haben, erzähle, dann wird sich was ändern. Dann habe ich ganz schnell erfahren, dass dem nicht so ist. Und habe gemerkt, dass an dem Punkt, wo Menschen die Macht innehaben, in irgendeiner Weise ihre Macht schwimmen sehen, weil sie eben nicht reflektieren können. Und ja, jemand ihnen vielleicht einen Spiegel vorhält und sagt, schau mal, da musst du noch hingucken. Ne? Du bist vielleicht ganz gut, aber in dem Bereich dürftest du noch mal ein bisschen gucken, um da besser zu werden. Und wenn diese Menschen eben nicht reflektieren, sondern sich angegriffen fühlen, wollen die ja, dass dieses, dass dieser Vorwurf in Anführungsstrichen wieder weggeht. Und dann kann man ja sehr leicht den Menschen, der das ausgesprochen hat, einfach entfernen oder angreifen, wenn man bei sich selber nicht hingucken will. Nur das Problem ist ja, dass die Menschen, um die es dann geht, nämlich in deinem Fall um dieses Kind, was eingewöhnt werden sollte, in meinem Fall um meinen Bruder, dass diese Menschen darunter leiden, weil es dann ja nur noch schlimmer wird. Und ich weiß, ich habe eben erzählt, also ich fahre jetzt gleich nach dem Podcast am Ostersonntag, fahre ich zu meinem Bruder. Ich werde gleich Palatschinkenteig machen, er freut sich auch immer sehr über Palatschinken. Und dann werde ich zu ihm fahren und mit ihm zusammen Palatschinken machen für alle, die dort wohnen. Es ist nicht so eine große Einrichtung. Ich habe gestern dort angerufen. Ich rufe immer einen Tag, bevor ich komme, an, um mich anzukündigen. Weil ich werde auch gleich, wenn ich fahre, ich fahre dann erst noch zu McDonald's und kaufe für Josip eine Junior-Tüte und gucke immer, welches Spielzeug es gibt, was er dann aber nicht bespielen möchte, sondern er möchte, dass ich das mit Tesafilm umwickel, so lange, bis die Tesafilmrolle zu Ende ist. Das macht ihn glücklich. Und ich werde 15 Minuten, bevor ich dort ankomme, nochmal anrufen. Ich meine, die wissen ja, dass ich komme. Sie haben es ja auch in ihrem im Übergabeprotokoll, überall steht es drin. Aber wisst ihr, ich habe so eine Angst davor, dorthin zu kommen und eventuell etwas zu erleben, was ich nicht erleben möchte. Also jetzt schon spüre ich die Angst, wenn ich nur hier sitze und dahin fahren will. Und die resultiert halt auch aus einer Geschichte. Da war ich noch recht jung und Josip musste, er kam so langsam in die Pubertät und ich war so Anfang, ich hatte gerade meinen Führerschein. Und da haben wir Josip in eine Einrichtung gegeben eigentlich zur Deeskalation, weil wir konnten alle nicht mehr. Meine Mutter konnte nicht mehr, Josip wurde immer aggressiver und wir brauchten einfach Hilfe. Und dann hat man gesagt, er sollte mal stationär für ein paar Tage aufgenommen werden, damit man ihn gut beobachten kann und damit man uns dann mit an die Hand geben kann, was wir machen können, damit wir besser mit ihm zurechtkommen. Und in uns allen war schon so ein Gefühl, oh mein Gott, das fühlt sich nicht gut an, ihn einfach irgendwo hinzugeben. Aber uns wurde ja gesagt, dass das ganz wichtig sei und das leuchtete uns vom Kopf her auch ein, dass man ihn wirklich mal beobachtet, damit man gucken kann, wie können wir mit ihm umgehen, wie äußert sich sein Krankheitsbild, um adäquat mit ihm umzugehen. Und wir haben dann wirklich, wir haben ihn hingebracht, da gab es auch keine Eingewöhnung oder sonst irgendetwas. Also ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt, wenn man Menschen in Einrichtungen gibt. Also dann lebt ein Mensch, da kann Annika aber auch noch gleich was zu sagen, da lebt ein Mensch so lange bei seinen Eltern und der kann nicht mehr, weil die Eltern nicht mehr können dort leben und kommt dann in eine Einrichtung. Und dann wird dann in der Einrichtung gesagt, ja am besten jetzt keinen Kontakt, damit dieser Mensch hier auch gut ankommen kann. Also das habe ich schon in der Absurdität nie verstanden. Gesagt, wie kann denn ein kalter Entzug in Sachen Nähe, das habe ich nicht verstanden. Aber ich dachte, okay, das sind ja die Fachleute, die wissen ja, was sie machen. Und wir haben ihn dorthin gebracht und die waren alle ganz freundlich. Die waren mir fast einen Ticken zu freundlich. So, ja, und was mag er denn? Und wir kümmern uns gut um ihn und machen Sie sich keine Sorgen und hin und her. Und wir telefonieren auch später mal. Alles gut, also wirklich einen da auch irgendwie versucht abzuholen. Und wir haben ihn dann dort gelassen. Er wusste gar nicht, was mit ihm passiert. So, und ich glaube, der hat das gar nicht gecheckt. Auf jeden Fall sind wir dann weggefahren und ich habe dann gemerkt, dass ich vergessen habe, was dazulassen, was aber für Josip wichtig ist. Und wir sind dann nochmal zurückgefahren. Und das war noch die Zeit, wo es noch gar keine Handys gab. Also man konnte jetzt nicht einfach irgendwo anrufen. Und ich bin dann vorne, der Pförtner wusste noch, dass ich das war. Und er sagte, ja klar, gehen Sie durch. Und ich bin dann dahin und bin dann in diesen Raum reingekommen. Und da gab es aber noch so eine Zwischentür. Und ich hörte, also Josip hört man, wenn er aufgeregt ist, macht er immer so ganz bestimmte Geräusche. Ich hörte ihn. Und ich hörte nur, wie jemand sagte, ja, hier, da müssen wir ja gleich mal hingehen und so. Und da sagt er, ja, ja, lass den mal da sitzen und muss er halt mal gucken, wie er klarkommt. Und er saß auf dem Boden und hat bitterlich geweint und hatte einfach nur panische Angst, weil er überhaupt nicht wusste, was denn jetzt los ist, warum er denn jetzt da alleine ist und wo denn seine Mama ist. Und ja, und ich bin dann da rein und habe ihn da weinen sehen und habe diese Leute angeguckt, die dann wiederum mich gesehen haben. Dann ist auch einer zu ihm gegangen. Aber das war so, so schlimm, das zu sehen. Ich habe ihn auch mitgenommen. Und wir mussten dann irgendwie eine andere Einrichtung suchen. Also, was ich damit sagen wollte, das war vor mehr als 30 Jahren, dieses Erlebnis. Und das steckt so tief in meinen Knochen drin. Und ich habe das sehr, sehr häufig erlebt, in anderen Kontexten wieder. Und immer dann, wenn ich versucht habe, mit Menschen zu sprechen und gesagt habe, ich brauche jetzt was anderes, ich möchte irgendwie Sicherheit spüren dürfen. Das ist sehr schwer, Menschen wie dich zu finden, Annika, die einem in der Lage sind, so etwas in der Tat zu geben. Und die gibt es immer wieder, auch in der Einrichtung, wo Josip jetzt wohnt. Die gibt es dort auch. Aber ich sage auch immer, ich muss nur fragen, wer hat denn heute Dienst, dann weiß ich, wie Josip drauf ist. Und ich weiß ja, wer heute Dienst hat. Und ich weiß, seine Laune wird nicht so gut sein. Es menschelt. Und wenn jemand es nicht versteht, mit Menschen umzugehen, ich habe dann auch in meiner Arbeit später, war für mich immer ganz klar, weil ich ja wusste, wie sich die Eltern fühlen, wenn sie mir ihr Wertvollstes hier überlassen. Also bei mir war partizipatorische Eingewöhnung, die habe ich intravenös so, ne? Die Menschen so lange hier Einblick zu lassen, bis sie sich gut fühlen, bis sie gemerkt haben, erlebt haben, dass ich gut mit dem Menschen umgehe, dass ich gut mit dem Kind umgehe. Und erst dann sollen sie tatsächlich ihr Kind bei mir lassen.
Und das muss die Basis sein. Und zwar überall, wo mit Menschen gearbeitet wird, brauche ich Mitgefühl und Menschlichkeit. Und das Wissen, ist mir, die Verbindung muss es einfach sein. Und ich habe am Donnerstag einen Brief gekriegt von einer ehemaligen Erzieherin, die jetzt Grundschullehramt studiert. Achtung, Begründung, weil sie es in den Kitas nicht mehr aushält. Weil egal wo sie ist, sie hat noch keine Einrichtung gefunden, in der gewaltfrei gearbeitet wird. Dann hat sie angefangen und studiert jetzt Grundschullehramt, hat ein Kind, das ist jetzt 4 Jahre alt, hat jetzt ihr Kind 4 Jahre zu Hause betreut, möchte es jetzt in eine Einrichtung geben, hat wieder keine gefunden, wo sie ihr Kind gern lassen möchte. Und die Frage, die sie jetzt mir gestellt hat, ob ich nicht eine kenne in der und der Gegend, ich kenne keine. Und jetzt ist die Frage, kann man es dem 4-jährigen Kind zumuten, irgendwo hinzugehen, wo es ihm nicht besonders gut geht, für wenige Stunden, damit die Mutter studieren kann? Das kann es doch einfach nicht sein.
Ja, und das 4-jährige Kind hat aber schon andere Möglichkeiten als das 2-jährige oder 1-jährige, wo Annika war. Ne, aber trotzdem darf das nicht sein.
Nein, das darf nicht sein, das sehe ich auch so und da müssen wir einfach arbeiten und deswegen, Annika, bin ich auch froh, dass du deine Geschichte teilst, weil ich glaube, du bist so in der Praxis und du warst in so vielen Einrichtungen, ich weiß ja auch von dir, du bist ja auch aus dem Kita-Bereich nicht rausgegangen, weil du keine Kinder magst, sondern weil du einfach nirgends eine Einrichtung gefunden hast, in der du dich wohlgefühlt hast, sage ich es mal ganz vorsichtig.
Ja, ich habe in 7 verschiedenen Kitas nicht überall krasseste Gewalt erlebt, aber ich habe in 7 Kitas erlebt, dass meine Haltung nicht erwünscht ist. oder im schlimmsten Fall so viel Irritation auslöst, dass die Zusammenarbeit ganz schwierig ist. Und da waren auch tolle Leitungen dabei. Ich mag auch eine Lanze, egal, ich relativiere es jetzt nicht. Das ist meine Erfahrung, Punkt. Und zu der Geschichte, zu dem, was stattgefunden hat, was deinen Raum haben soll, bei dir, Claudia, ich sage jetzt was ganz Krasses und ich habe in mehreren Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Ich meine nicht mein aktuelles Team, das brauche ich jetzt für mich, weil ich morgen wieder in die Arbeit gehen mag und eine schöne Zeit mit meinem tollen Team möchte. Ich habe mal in einer Konstellation gearbeitet, da ist man ja auch mit Pflegeaufgaben konfrontiert. Da hat man Frühdienst und Spätdienste und ich sage jetzt was ganz Krasses, um das ein bisschen zu unterstreichen, was die Claudia gesagt hat, warum Haltung bei Menschen mit Behinderung wichtig ist. Ich konnte das morgens im Frühdienst riechen, wer Spätdienst hatte. Und ich meine damit nicht den Geruch von meinen Teammitarbeitern, sondern ich meine, man konnte es am Pflegezustand der Person, für die ich verantwortlich war, riechen, ob an der Schicht davor jemand mit, ob da jemand war, der das wahrgenommen hat, hey, da ist gerade jemand, der gerade das und das braucht oder eben nicht. Und ich wünsche mir, ich weiß, dass bei euch viele Leitungen und Träger vielleicht sogar zuhören, ich wünsche mir halt, dass auch systemisch von oben unterstützt wird, dass unten mitarbeitende Leitungen ihre Arbeit gut machen dürfen. Ich mag nicht mehr hören, schraub deine Ansprüche runter, wenn es um die Menschlichkeit geht. Das möchte ich noch sagen.
Wenn es um die Kacke geht, in denen Menschen sitzen oder die sie verschmieren, die einfach Hilfe brauchen, das ist das Thema.
Ja. Annika, du hörst tatsächlich oder du hast tatsächlich gehört, schraub deine Ansprüche runter.
Mehrmals. Lass fünfe gerade sein, habe ich ganz aktuell, ist noch gar nicht lange her, als Satz zu hören bekommen, als ich angesprochen habe, dass ich es nicht in Ordnung finde, wenn ich angebrüllt und beleidigt wird. Wortwörtlich, lass einmal fünfe mehr gerade sein, war der erklärende Begleitsatz bei meiner Versetzung. Ja.
Wenn ich jetzt, ich möchte noch ein Beispiel dazu nennen, wenn jetzt diese strukturelle Gewalt, und das ist strukturelle Gewalt, an Menschen, die halt, ich muss mal ganz kurz meinem Hund die Tür aufmachen, weil das ist auch strukturelle Gewalt, falls ich es nicht tue.
Ja, und Hühnerherzchen zur Entschuldigung.
Nein, ja komm rein halt.
Hallo, so, weil er vor der, guten Morgen, weil er vor
Schabbi.
Der...
Ich habe ihn winseln hören und dachte mir,
hast du gehört? Sie?
Ja, natürlich habe ich
hast
das gehört.
Hast du gehört?
Ich höre Hunde. Ja, natürlich habe ich
gehört.
Aber
der war so leise.
Na, aber ich habe gute Ohren.
Und schon.
Und jetzt hast du keine Goodies da, oder?
Nein, habe ich nicht, aber ich streichel ihn. Und ich habe ihn gehört und ich habe ihn reingelassen. Und ich werde ihn gleich auch wieder rauslassen, weil der... Und jetzt, nee, tudelt. Guck mal. Und jetzt hüpft er mir schon hier auf den Schuss. Siehst du, gibst du den kleinen Finger? Ja, das genau. Hasse jetzt davon.
Das will ja jetzt jeder haben.
Bisschen,
da muss er durch.
Das da kommt jetzt gleich der André und will, dass ich mit dem auch noch rede am frühen Morgen.
Ja, und ihm ein Hühnerherzchen hinwirfst.
Da vielleicht lieber einen Tee koche, statt ein Hühnerherz. Aber mal zurück zu der Menschlichkeit und zu der strukturellen Gewalt tatsächlich. Weil wenn es auf einer bestimmten Ebene passiert, es werden so unfassbar viele Dinge vertuscht, so lange, bis es fast nicht mehr geht oder bis es nicht mehr geht. Wir hatten bei uns einmal eine Leitung, wo ich dachte, mein Gott, hier stimmt was nicht. Das sind ganz komische Dinge. Es fühlt sich so komisch an. Ich habe das Gefühl, man möchte gar nicht, dass es den Bewohnern gut geht. Und ich, also mein Bruder, er ist sehr drauf an, also mein Bruder ist so ein Barometer nicht, sondern so ein Detektor.
Seismograph, ja, so ein Seismograph.
Okay, danke schön.
Sehr gerne.
Ein Seismograph, der wirklich auslotet, bist du authentisch oder bist du es nicht? Und wenn du es nicht bist, dann macht mich das nervös. Und wenn ich nervös bin, dann benehme ich mich so, wie es für dich verwirrend sein kann. Und auf jeden Fall habe ich bei ihm sehr, sehr häufig dann erlebt, dass er sich nicht gut fühlt. Und mir haben Mitarbeiter, Annika, die wirklich ähnlich waren wie du, die es aber leider nicht verstanden haben, sachlich zu bleiben in bestimmten Punkten, wirklich sachlich zu bleiben, sondern die dann mehr so abgedriftet sind in Lästereien und so. Und das geht natürlich nicht. Du musst sachlich bleiben bei bestimmten Themen. Die haben mir dann erzählt, was nicht richtig läuft, was mich natürlich total schockiert hat. Und ich dann als Angehörige da stehe und denke mir so, scheiße, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich tun soll. Und ich kann ja irgendwie nichts tun. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es meinem Bruder immer schlechter ging, dass seine Laune nicht besser wurde und dass man sogar dann eine richterliche Verfügung beantragt hat, dass man ihn fixiert. Also dass er, und wenn man einen Angehörigen hat, besonders ne, so auch in die Richtung, ja, es ist eigentlich egal, in welche Richtung. Wenn man einen Angehörigen hat, mit dem man emotional sehr verbunden ist und dann sieht, wie so Bettgurte aussehen, dann wird einem schon auch noch mal ganz anders, wenn man da hingeht. Und er war dann so häufig fixiert, dass er, als ich ihn besucht habe, er konnte kaum mehr aufstehen. Seine Muskeln haben sich so zurückgebildet, wo ich ihm gesagt habe, Moment, ich muss jetzt nicht so wahnsinnig gut medizinisch gebildet sein, als zu wissen, dass offensichtlich das Liegen in Fesseln höher sein muss als die Bewegung, wenn er kaum aufstehen kann. Und ich kam nicht weiter. Wisst ihr, was ich meine? Egal, mit wem ich geredet habe, ich wurde abgebügelt. Ich wurde immer abgebügelt. Und ich hatte gerade ein Baby. Und ich habe gedacht, Mensch, wir müssen doch hier irgendwie was machen. Und ich habe dann mit Mitarbeitern gesprochen, die immer wieder alles gedeckelt haben. Die sagen, ja, nee, und ja, Claudia, aber weißt du. Und ich habe gedacht, verdammt nochmal, ich sehe es ihm doch an, wie es ihm geht. Und irgendwann ging es ihm wirklich richtig schlecht, dass ich ein paar Tage vor Weihnachten mit meinem Baby und noch ein paar anderen Eltern zum Landschaftsverband gereist bin, hier nach Köln, und habe gesagt, ich lasse mich hier nicht abwimmeln, bis ich nicht mit entsprechender Stelle sprechen darf. Und dann haben wir an höchster Stelle so viel Stress gemacht, dass auf einmal so viele Steine ins Rollen gekommen sind und sich Dinge wirklich geändert haben. Aber dass es dazu erst kommen muss, ist einfach scheiße. Und ich sage es schon wieder, ich sage heute ganz oft dieses Wort mit SCH. Aber wir mussten richtig, richtig kämpfen. Josip hat dann, also da wurde erst, als dieses ganze Glitterflittergedönse mal abgetragen wurde, meine Herren, dass es so mies war, hatte ich mir nicht vorgestellt.
Ja, und das meine
dann
ich aber.
Nee,
ich wollte einfach nur sagen, da würde ich ganz gern hingehen. Wir brauchen halt einfach, wenn wir eine Verbesserung wollen, die wollen wir, glaube ich, alle, dann müssen wir, Glitterflitter muss mit so einem, weißt du, so wie so einem Laubbläser, das muss man einfach wegblasen, damit man, Achtung, ich sag's aber, damit man die Scheiße einfach sieht und nur dann, wenn ich sie sehe, kann ich sie ja letztendlich auch aufräumen, wegputzen, entsorgen, das Ganze wieder hübsch machen. Es bringt nichts, so zu tun, als wäre es in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Und ja, es ist das System. Aber wer ist das System? Wer entscheidet
die
vor
Menschen.
Ort? Das ist genau
es sind
das,
die Menschen.
Ja. Das ist genau das Thema. Ich habe bald einen großen Vortrag und der heißt, das System hat keine Hände. Und letztendlich entscheidet jeder einzelne Mensch vor Ort, was er tut oder was er nicht tut.
Ja. Ich hatte letzte Woche noch mal ein Gespräch mit jemandem, die zu der Zeit, als das alles so schlimm war, auch da war. Und dann habe ich dazu ihr gesagt, weißt du, erst als ich dich so weit hatte, dass du mir geglaubt hast und wir da gemeinsam dann weitergegangen sind, konnten sich da Dinge verändern. Und es hat sich für die ganze Einrichtung alles geändert. Josip hat dann irgendwann, weil eigentlich hatte er eine Einzelfallhilfe, wurde bezahlt, nur er hat sie nie bekommen. Und man hat ihn dann also fixiert, statt dass er eine Einzelfallhilfe bekommt. Einzelfallhilfe bedeutet, dass dann wirklich jemand nur für ihn da ist. Also dass er, wenn irgendwie was ist, jemand eins zu eins für ihn da sein kann. Und das ist ja ein großer Batzen Geld, der dann auch fließt. Ne? Das ist ja nicht wenig.
Das kommt noch
und
dazu.
Dann, Und dann hat er halt die Hilfe an die Seite bekommen. Er ist nie wieder fixiert worden seitdem. Er hat auch gar keine Bettgurte. Man hatte die dann noch eine Zeit lang dran. Aber mittlerweile hat er keine Fixierungsgenehmigung mehr. Also der musste auch nie fixiert werden. Das musste nicht sein. Man hat das einfach, weil, und ich habe irgendwann dem Ganzen zugestimmt, weil was war? Man hat ihn dann da dort haben die Leute nicht funktioniert. Und zwar nicht das System, sondern die einzelnen Menschen dort vor Ort haben nicht funktioniert. Und aus verschiedenen Gründen. Und man hat ihn dann, wenn er war derjenige, an dem du es messen konntest. Auch an anderen Bewohnern, aber er war der, wo es am meisten dann zu sehen war. Und dann hat man den Rettungsdienst geholt und hat ihn in die Psychiatrie eingewiesen. Und in der Psychiatrie ist er eben auch fixiert worden und ist mit Mitteln abgeschossen worden. Ich bin da dorthin, in die geschlossene, zu ihm, in dieses Einzelzimmer, wo er fixiert liegt. Völlig nicht ansprechbar, so mit Medikamenten abgeschossen, wo ich mir denke, Leute, es kann doch nicht wahr sein, dass menschliches Versagen auf dieser Ebene ausgetragen wird. Und jetzt gehe ich mal weiter zu Kindern. Ich betreue ja nun mal Kinder. Ich bin in Einrichtungen. Ich mache Prozessbegleitung in Einrichtungen. Und dann sehe ich Kinder, die nicht tragbar sind für die Gruppe, weil sie zeigen, wo es kränkelt. Und man adoktert an diesen Kindern rum, anstatt Dinge in der Struktur zu verändern.
Ich lasse das genauso wirken, weil ich das so wichtig finde, was du sagst, Claudia. Mhm. Und ich will da gerade nichts relativieren. Ja gut, aber welcher Weg? Wo ist der Weg genau?
Gut, und welcher Weg führt uns denn raus? Also meine Idee dazu ist, wir brauchen, ich will nicht eine Reflexionsverpflichtung haben. Ich will, dass da in dem System Menschen arbeiten. Und zwar, genau, und zwar egal wo. Weil, also wisst ihr, wir drei sitzen jetzt bumperl gesund da. Ich schmier mir die Nagel heute mit Nagelöl ein, guck auf mein Ostheimer-Tierchen, mache einen Podcast mit euch. Es kann aber auch sein, dass ich heute Abend noch oder eine von euch irgendwo in einem Krankenhaus bin oder wo auch immer, weil irgendwie der Tag nicht so gelaufen ist wie geplant. Sowas soll vorkommen.
Ja.
Dann bin ich diejenige, die gewickelt wird oder nicht gewickelt wird, die fixiert wird oder nicht fixiert wird. Mein Leben hängt dann von den Menschen ab, die mit mir umgehen. Nicht von dem Menschen, der mich da hinbringt, von dem Rettungssanitäter in dem Moment oder wo auch immer. Und das kann uns allen jeden Tag passieren. Sehr wahrscheinlich ist es, jetzt vielleicht nicht, aber es kann gut sein. Was aber sehr wahrscheinlich ist, ist, dass wir alle mal alt werden und dass wir auch im Alter auf Hilfe angewiesen sind. Und auch dann sind wir auf Menschen angewiesen, die mit uns liebevoll umgehen, mitfühlend umgehen, Achtung, oder halt auch nicht, ja. Und das ist ein Thema. Und wenn wir es nicht schaffen, dass wir Menschen im System haben, die einfach mitfühlend und menschlich mit anderen umgehen, und das können sie halt nur dann, wenn sie sich selbst kennen, wenn sie wissen, wie sie funktionieren. Die Annika hat es vorhin gesagt, wenn sie sich selber regulieren können. Und wenn sie sich selber nicht regulieren können, sind sie in der Arbeit mit Menschen. Dafür sind sie nicht geeignet. Ich sage ja nicht, dass es schlechte Menschen sind. Und die wenigsten machen das mit Absicht im Sinne von, heute quäle ich mal einen anderen. Die gibt's schon auch. Habe ich auch erlebt. Im Kita-Bereich, wo Erwachsene Freude daran hatten, dass Kinder sich geärgert haben oder geweint haben oder die dann da noch mal rein sind von wegen, nee, den lassen wir jetzt. Und ihr kennt die Geschichten alle. Gibt's Bücher drüber. Aber gehen wir mal von den Menschen aus, die wollen und nicht können. Was bieten wir denn denen an? Abgesehen davon, dass wir mit ihnen schon arbeiten, das tun wir. Was können wir denn da vielleicht in großem Stil machen? Habt ihr eine Idee? Ein Osterwunder, bitte.
Ein Osterwunder, das wäre schön. Verantwortung muss jeder Einzelne übernehmen. Und ich überlege gerade, wie kriegt man denn die Menschen dazu, Verantwortung zu übernehmen?
Die könnten beim Faultierprinzip mitmachen. Das wäre jetzt von mir so eine Idee. Aber da muss man halt die Frieda mögen.
Es ist ja natürlich, also dass es viele Angebote gibt. Und gerade, ja, wenn man sich mal im Lernmeer oder auf der Seite vom Lernmeer umschaut, da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Meine Überlegung ist halt jetzt, wie kriegt man denn die Menschen dazu? Annika, wenn du mal so an deine KollegInnen denkst und an die Führungsposition, also an die Führungsetage der Einrichtungen, mit denen du gearbeitet hast, die auch die Kitas, du hast dich ja nach ganz oben gewandt und du hast in Teilen noch nicht mal eine Rückmeldung bekommen auf seitenweise E-Mails, wo du Dinge sehr sachlich und fachlich dargelegt hast, nie einen Menschen angegriffen hast, keinen an den Pranger gestellt, sondern du hast einfach dargelegt, was nicht gut läuft. Und du kriegst noch nicht mal eine Rückmeldung. Was kann man denn da machen?
Ich habe gerade das Bedürfnis, einfach mal alle Schubläden zuzumachen und nicht in die, ach genau, politische Rolle. Ich erfülle auch noch eine politische Rolle. Ich arbeite politisch auch noch. Ich engagiere mich ehrenamtlich für genau diese Themen. Also ich habe gerade das Bedürfnis, alle Schubläden mal zuzumachen. Die Schublade Fachkräfte, die Schublade Eltern, die Schublade Kinder, die Schublade, alle Schubläden zumachen. Wir sind alle Mensch. Und um die Frage zu beantworten, ich glaube, ich wünsche gerade einfach jedem Menschen die Erfahrung, dass Selbstwirksamkeit genau das ist, was uns darin stärkt, Verantwortung zu übernehmen. Ich wünsche Menschen Selbstwirksamkeit. Geht übrigens auch schon bei den Kindern los, wie viel wir da ermöglichen. Und für mich ist so wichtig die Erfahrung, jeder Mensch, der sich selber hinterfragt, der diesen, Anke hat am Anfang von Mut gesprochen, der diesen Mut lebt, sich selber zu hinterfragen, der erlebt ja, dass Veränderung immer möglich ist, sogar unter den schwierigsten Bedingungen. Und ob dann die Veränderung positiv oder negativ oder irgendwas dazwischen ist, ich glaube, es ist sowieso immer, kann man es immer so genau sagen, gut, böse, wo sind die Nuancen, das liegt dann bei jedem Mensch selbst. Ich schicke einfach als Wunsch ja. Selbstwirksamkeit für alle raus. Egal welche Rolle und egal welche Aufgabe man gerade erfüllt. Ja.
Und ich finde Selbstwirksamkeit gerade für die Menschen, die ja die Verantwortung für die Menschen haben, die es noch nicht selber können. Also einmal Kinder und Menschen mit Behinderungen. Die haben ja jemanden, der ihre Stimme ist oder der ihre Stimme sind. Wie heißt das denn, der ihre Stimme ist? Die ihre ist. Stimme sind?
Beides. Er ist, sie sind.
Mhm. Sie sind. Und er ist, sie, der ihre Stimme sind. Die ihre nee. Stimme sind. Oh mein Gott. Okay, ihr wisst aber, wen ich meine. Jeder hat jemanden, der verantwortlich ist oder sein sollte. Zum Beispiel, ich bin die gesetzliche Betreuerin meines Bruders. Und eigentlich ist dieser Job gedacht, also wenn ich es mal nur auf dem Papier sehe, ist das total gut durchdacht. Und wir haben ja eben gesagt, System und Nicht-System und wer führt das denn am Ende aus? Das System hat keine Hände, ist fantastisch. Ich erinnere mich dran, vor kurzem mussten wir die Betreuungsurkunde neu bestellen. So, ich muss als gesetzliche Betreuerin, werde ich alle paar Jahre, wird immer geguckt, taug ich noch als gesetzliche Betreuerin. Und dann war ein junger Richter da, mein Gott, was für ein reizender Mann, ganz junger Richter, der war vor Ort und ich war da. Und Josip spricht nicht, so, ne, der artikuliert sich halt sehr wenig. Und wir saßen dort und er hat dann gesagt, Herr Glavan, sind Sie einverstanden damit, dass Ihre Schwester Claudia Stolz weiterhin Ihre Belange vertritt? Da gucke ich den an wie ein Auto. Ich so, und jetzt? Ich habe gedacht so, hä? Und er so, er beobachtet ihn und er würde auch, selbst wenn eine Regung käme, und ich fand das so toll, wenn eine Regung käme, die ihn verunsichern würde, also wo er jetzt denkt, da ist ein Blick, der geht nach unten oder da ist ein Kopfschütteln oder ein, weiß ich, so Abwenden oder so, dann würde er das nochmal zum Überdenken mitnehmen. Und das fand ich toll. Das fand ich richtig, richtig toll. Und da habe ich gesagt, ich finde nur diese Diskrepanz. Und er so, ja, Sie lächeln. Und ich so, ich möchte klarstellen, dass ich das toll finde, was Sie gerade hier machen. Ich finde das richtig toll. Das rührt mich wirklich sehr. Ich kenne aber die Realität. Und so intensiv, wie Sie es hier betreiben, so intensiv werden die Rechte der Bewohner, sobald sie weg sind, mit Füßen getreten.
Ja.
Ja, und Also und nicht, weil jetzt irgendwie die Menschen hier alle blöd sind, sondern weil das, was nett gedacht wird, am Ende eben nicht gut ausgeführt wird. Und ich sehe ja auch in Teilen, wer arbeitet alles an der Front? Das ist ja die Front. Wer ist da? Und das sind Menschen, die in Teilen gar nicht so belastbar sind, weil sie so viele eigene Erlebnisse haben, weil sie aus Bereichen kommen, auch aus privaten Bereichen, wo diese Stabilität gar nicht gegeben werden kann.
Das ist das
Thema.
Genauso
wie in der Krippe. Ja.
Genau, und da sind wir genau am Punkt. Wir müssen an diesem Punkt anfangen. Ich will ja jetzt hier nicht Spielverderber sein, aber ich mache mal einen scheinenden Moment, oder? So zeitlich vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken.
Lass scheinen.
Ich lasse mal scheinen. Mein scheinender Moment und mein Osterwunder an dem Moment. Ich glaube, dass Perspektivenwechsel möglich sind. Und ich wünsche mir für alle, die mit Menschen arbeiten, dass sie jederzeit, in jeder Minute und Sekunde mit genau dem Menschen tauschen könnten und möchten, mit dem sie gerade arbeiten.
Der ist sehr, sehr scheinend, der Moment. Und ich finde immer nicht gut, wenn auch in Seminaren sagen, ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Mein scheinender Moment ist, dass ich glaube, wir kommen aus der Nummer nur heraus, wenn jeder Verantwortung übernimmt. Und zwar die Menschen, die für Menschen, um die es geht, verantwortlich sind. In Krippen, Kitas, die Eltern. Die Eltern haben die größte Macht, die größte Möglichkeit. Und nehmen wir jetzt wieder das, was ja wieder sehr viele Kita-Fachverbände machen, dass sie sagen, wir machen Initiativen, wir gucken, dass die Politik aufmerksam wird. Bitte, liebe Eltern, unterstützt uns. Und wer kommt? Keiner oder kaum jemand. So eine Handvoll. Ja. Also das sind zum Beispiel Punkte, wo sich unbedingt etwas verändern muss. Liebe Menschen, es geht um eure Kinder. Es geht um das Wertvollste, was ihr habt. Und ihr habt eine Macht, die ist unglaublich. Dazu gehört aber auch Einsatz. Dazu gehört auch in gewisser Weise aus der Komfortzone rauszugehen. Dazu gehört, da wo es mal ein bisschen weh tut, auch mal dran zu bleiben. Und weißt du, Annika, Menschen wie du, die leuchten so hell, dass dieses Licht einfach blendet und weh tut. Und jetzt darf man den Mut haben, in dieses Licht weiter reinzugucken und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal blenden und es tut auch einen Moment weh und danach gewöhne ich mich an die Helligkeit und sehe, was zu tun ist. Oder aber ich drehe mich weg und bekämpfe das Licht. Und ich glaube, das passiert viel zu häufig. Und mein scheinender Moment ist, dass wir uns dem Licht zuwenden und dass wir Ostern als Neuanfang sehen und dass wir den Mut haben, wirklich auch was zu investieren an Kraft und Zeit und unangenehmen Gefühlen, die wir aushalten dürfen.
Dankeschön, dass ich euer Gast, eure Gästin, Gast, ich mag Gast lieber, danke, dass ich euer Gast sein durfte. Ich bin gerade total erfüllt von Wärme und Dankbarkeit und fühle mich richtig wohl. Und mein scheinender Moment ist, dass ich gerade mit zwei Menschen sprechen durfte, die ihre Stimmen genauso wie ich benutzen, um für Menschen, die vielleicht nicht für sich selber sprechen können, sichtbar zu sein. Das finde ich total schön. Das ist mein scheinender Moment. Und damit sage ich Dankeschön.
Danke, danke, Annika, dass du da warst. Und ja. Bei dir, das sage ich ganz selten, aber bei dir sage ich, mach weiter. Mach einfach weiter und du bringst so viel Licht in die Welt. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie wichtig du bist. Ich hoffe, du weißt es. Shine on, liebe Annika. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Anke. Shine on, liebe Annika.
Shine on, ihr beiden.